Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Tag Thomas, Hallöchen.
Hallöchen, wird immer später, ja?
Du, was soll's. Besser spät als nie, ne?
Ja, genau.
So ist das. Ja. Du hast uns was zum Thema Epic mitgebracht, habe ich.
Ach so, ja. Wir hatten jetzt schon länger nicht mehr über Epic versus Apple gesprochen und ist jetzt gerade in den Staaten das Urteil gefallen.
Ja.
Und mich hat so ein bisschen die Berichterstattung gerade in den deutschen Medien aufgeregt, weil da halt immer von einem Verlieren von Apple die Rede ist. Und so ist es ja im Prinzip eigentlich gar nicht, weil wenn man mal guckt, um was es alles ging in dem Prozess und in dem Urteil, geht Apple da auf jeden Fall als Sieger vom Platz mit dem Urteil, was gefällt wurde. Klar wurde auch in dem Urteil nochmal dargelegt beziehungsweise festgehalten, dass Apple den Entwicklern die Möglichkeit geben muss, auf alternative Zahlungsmöglichkeiten hinzudeuten, also das in der App zu erwähnen. Sie müssen ermöglichen, einen Link beziehungsweise einen Button, ja, für die externe Zahlungsmöglichkeit oder für die alternative Zahlungsmöglichkeit den Entwickler halt anzeigen zu lassen. Ist ja okay. Das ist eine Sache, die jetzt, glaube ich, in Korea ja auch schon beschlossen wurde. Die Umsetzung wurde jetzt allerdings erstmal ausgesetzt. Ich weiß nicht, ob die warten wollten auf das Ergebnis in Amerika von dem Prozess oder ob da noch irgendwelche Unklarheiten sind oder der Zeitraum einfach für die Umsetzung da nochmal neu definiert werden muss. Wie gesagt, ist da ja auch schon gefallen. In anderen Ländern gibt es ja auch die Bestrebungen und Apple hat ja eh schon, aufgrund dieser Entwicklung hat Apple ja schon angekündigt, dass sie daran arbeiten und dass sie nennen es halt Reader-Apps, die Möglichkeit bekommen sollen, ihren Kunden halt diese Info in der App halt auch zukommen zu lassen. Wie die Umsetzung dann ist, das muss man mal abwarten. Aber da wird auf jeden Fall was kommen. Aber in dem Prozess ging es dann noch um viel mehr. Ja, unter anderem ja um die Frage, war Apple berechtigt, das Konto halt zu sperren? Ja, da hat das Gericht auch gesagt, es gibt eindeutig eine Vertragsverletzung von Epic. Apple hat das Recht dazu gehabt, das Konto zu sperren. Und es wurde auch jetzt festgestellt, dass Apple berechtigt ist, alle Konten, die zu Epic bzw. ihren Tochterunternehmen gehören, auch zu sperren, was ja dann eigentlich die Entwicklung von der Unreal Engine auf iOS betreffen würde. Ob sie es machen, wir hatten da eben kurz vor der Aufnahme schon gesprochen, ich gehe nicht davon aus, dass sie das jetzt rigoros durchziehen. Also jetzt halt das Konto auch noch zu sperren, aber sie hätten auf jeden Fall rechtlich gesehen die Möglichkeit, das zu tun. Dann ging es ja unter anderem noch darum, ja, Epic hatte am Anfang ja schon gesagt oder groß damit beworben oder das angesprochen, dass in dem kurzen Zeitraum, wo sie die alternative Zahlungsmöglichkeit hier angeboten haben für Fortnite in iOS, ein Umsatz generiert wurde mit der eigenen Zahlmöglichkeit von $12 Millionen. Da wurde jetzt im Urteil auch gesagt, sie müssen Apple von diesen 12 Millionen 30% zahlen. Ja, also das, was zum Vertragszeitpunkt halt der Anteil war, den Apple für das Bereitstellen der In-App oder beziehungsweise für iOS, wir wissen, um was es geht, die 30% halt jetzt an Apple abführen muss, ist auch schon mal so ein Punkt, ja, wo man eigentlich kaum was hört in der Berichterstattung. Was hatte ich noch gesagt gehabt eben gerade? Das war einmal die 30%, die Konten. Hatte ich noch was erwähnt eben, bevor man ich habe sie mich jetzt
das, schon. Das war alles, worüber wir vor der Sendung
gesprochen haben. War das alles? Haben. Weil, wie gesagt, das ist klar, dieser eine Punkt, ja, da, das muss Apple machen, aber in allen anderen Punkten haben sie im Prinzip recht bekommen. Und das geht mir so ein bisschen in der Berichterstattung unter. Klar kann man auch wieder sagen, der Thomas, ja, Fanboy, aber bleiben wir einfach mal bei dem Prozess, ja. Wie gesagt, in Prinzip in allen Punkten, ja, bis auf diesen einen hat Apple recht bekommen. Und das ist doch, sollte man, denke ich mal, nicht unerwähnt lassen. Mhm. Und ja, das nicht nur auf diesen einen Punkt, wo sie halt jetzt diese Auflage bekommen haben, halt rumreiten. Gerade weil Epic sich ja auch so positioniert hat, sie hätten im Prinzip nichts falsch gemacht, beziehungsweise gerade was halt diese Monopolstellung von Apple betrifft. Und das war auch ein Punkt in dem Urteil, wo die Richterin ja auch gesagt hat, es gibt keinen Grund, jemanden für seinen Erfolg zu bestrafen. Ja, es wurde festgestellt, dass es keine Monopolstellung ist. Ja, im Prinzip, wie das Apple ja auch argumentiert hat, wurde das da auch wiederholt. Auch nochmal so ein Punkt, ja, also da bin ich mal gespannt. Also Epic hatte eh schon angekündigt, sie wollen in Berufung gehen. Apple behält sich's auch vor, die sind anscheinend auch nicht so ganz glücklich, was die Formulierung betrifft, für das, was sie halt machen müssen in Bezug auf alternative Zahlungsmöglichkeiten außerhalb des App Stores. Ich denke, Apple sollte da einfach nachgeben. Die sollte den Ball jetzt ganz flach halten und da nicht irgendwie weiter in der Wunde rumstochern, sondern die Möglichkeit jetzt wirklich gut umsetzen, ja, damit das nicht irgendwie sich nur auf eine Handvoll von Apps beschränkt, beziehungsweise, keine Ahnung, nur ein Satz sein darf oder nur ein Link oder so, sondern das sollten sie wirklich jetzt gut umsetzen, das Ganze. Und ja, da muss man einfach mal warten, wie es weitergeht. Ja, gerade auch wie die ganzen Bestrebungen jetzt im europäischen Umland oder generell auf der Welt jetzt sind. Es ist ja nicht nur Apple, ja, es ist ja auch Google betroffen. Ja, teilweise sind ja da auch Bestrebungen im Gange, Facebook zu beschneiden, beziehungsweise da dran zu gehen. Das muss man jetzt mal abwarten, wie sich das entwickelt. Aber auf jeden Fall, in dem Fall würde ich das eher so sehen, dass Apple da ein sehr gutes Ergebnis hat mit dem Prozessausgang. Und ja, mal gespannt, was oder wie das bei Epic jetzt weitergeht. Ich denke nicht, dass sie aufhören. Die werden da auf jeden Fall weiter besuchen. Mhm. Gerade was Unterstützung betrifft von Bestrebungen jetzt im Ausland, also außerhalb von den Staaten. Da sind sie ja nach wie vor auch dabei, jedem, der irgendwie da Unterstützung haben will, das auch anzubieten. Ja, muss man mal gucken, was da dann bei rumkommt. Ich bin mal gespannt, wie das in Korea jetzt ausgeht. Frankreich ist ja auch dran. In Deutschland gibt es ja auch Bestrebungen, das aufzubrechen. Nach wie vor ist NFC ja immer noch so ein Thema. Also Nutzung von NFC für Banking-Apps etc. Da muss man mal gucken, was da jetzt die nächsten oder im Laufe des nächsten Jahres da noch kommt. Aber dieses Urteil, denke ich mal, ist auf jeden Fall für Apple sehr positiv, ja.
Mhm. Ja, das sehe ich auch so unterm Strich. Ja.
Ja, vor allem muss man sich mal überlegen, von dem Geld, was sie verdient haben, ja, sollen sie oder sind sie jetzt verurteilt worden, die 30% auch noch an Apple zu zahlen? Das ist schon.
Ja. Ja. Gut, gut. Dann haben wir das auch abgeklärt.
Genau, so viel dazu. Knapp 5 Minuten, passt.
Gut, wir haben noch einen Nachtrag zur letzten Sendung zum Thema Satellitenfunk. Da hat sich Mark Gurman nochmal zu geäußert. Er hat nochmal das Ganze etwas detaillierter ausgearbeitet und hat gesagt, dass es so aussehen wird, dass diese Satellitenfunktechnik wohl erstmal nur in ausgewählte Märkte kommen wird. Bedeutet, es müsste ja auch ein Abkommen mit den Mobilfunkbetreibern und mit den dementsprechenden Satellitenfunkpartnern geben. Und wie gesagt, das wird wahrscheinlich nicht so sein, dass sich alle Länder darauf einigen können, auf eine Kooperation oder auf eine Zusammenarbeit mit Apple. Und da wird es dementsprechend nur erstmal in, wie er so schön gesagt hat, in Selected Countries eine Unterstützung geben für das Ganze. Und ja, das ist so der nochmal der Nachtrag zum Thema. Und er hat nochmal betont, dass es hier ausschließlich um eine Notfallkommunikation geht und nicht um eine Satellitentelefonie, sondern nur um einen Emergency-Dienst, was letztendlich nur über iMessage funktionieren wird, respektive über SMS. Und das war halt nochmal die Betonung auf diese Notfallgeschichte. Also nichts mit Satellitentelefonie, sondern wirklich nur ein reiner Notfalldienst. Das hat er nochmal zum Ausdruck gebracht und nochmal verstärkt darauf hingewiesen, auf diese Geschichte. Ja.
Hm. Ja, ich hatte auch nochmal 2, 3 Berichte zu dem Thema gelesen. Da ging es ja unter anderem darum, dass Apple anscheinend versucht, das nicht abzudrücken auf die Mobilfunkanbieter, sondern es denen nahezulegen, dass sie sich doch bitte im Zuge ihres Vertrages, den sie ja mit dem Kunden abschließen, dann auch bemühen sollen, halt eine Zusammenarbeit mit Satellitenanbietern zu machen, die halt in diesem Low-Earth-Orbit tätig sind, damit sie das halt quasi ihren Kunden mit anbieten können. Also Apple will da anscheinend außen vor bleiben. Es gibt anscheinend auch Länder und Regionen, wo es Mobilfunkanbieter gibt, die anscheinend auch Satellitentelefonie in irgendwelchen Paketen ihren Kunden mit anbieten. Also muss es da teilweise auch schon was geben. Ich wüsste jetzt nicht, dass in Deutschland irgendeiner unserer Großen da die Finger mit drin hätte. Von daher, ja, das wird wahrscheinlich auch wieder irgendwo in Ländern sein, wo teilweise die Versorgung noch ein bisschen schwieriger gestaltet ist als jetzt bei uns. Mhm. Wir reden zwar da immer noch über Funklöcher in Deutschland, aber das ist ja, so schlimm es ist, denke ich mal, nicht vergleichbar wie teilweise mit anderen Ländern. gerade wenn man mal überlegt, wo halt wirklich riesen Landgebiete noch sind, ja, die einfach nicht erschlossen sind. Ja. Mhm. Oder wo es aufgrund der Witterungsbedingungen einfach keinen Sinn macht, dass man da irgendwie ja Siedlungen baut oder da größere Ansammlungen einfach hat oder die einfach erschlossen sind. Ja. Von daher mal gespannt, wo der Trend hingeht. Aber ich denke, Apple wäre es ganz recht, ja, wenn das lange Ziel oder langfristige Ziel wäre, eventuell ganz, ja, oder eine Möglichkeit zu haben, auch über Satellit telefonieren zu können, um da einfach auch von der Versorgung wegzugehen, die du halt brauchst in diesem 3G, 4G, 5G-Bereich. Ja, dass du wirklich irgendwo diese Funkmasten brauchst. Aber
ich glaube, da haben die Mobilfunkanbieter einiges dagegen. Die werden das wahrscheinlich nicht so toll finden.
Da hat jede Branche, in dem so eine Umwandlung oder so eine Entwicklung stattfindet, was dagegen. Frag mal die Kinobetreiber. Frag mal die Musikläden, was sie von Streaming halten. Das ist ein Ding. Entweder sie haben die Finger selbst mit drin, ja, wie es ja Tesla ja auch tut, beziehungsweise Elon Musk mit seinem Starlink. Entweder man kümmert sich da selbst drum, macht eine Kooperation, kauft sich irgendwo Kapazitäten ein, um da halt einfach dabei zu bleiben, oder aber man, im schlimmsten Fall geht man halt unter, ja. Aber das ist halt ein Markt, das ist eh nichts Kurzfristiges.
Nein, das ist
richtig. Das auf keinen Fall. Und man kann ja auch nicht endlos Satelliten irgendwo hinschicken. Das geht ja auch nicht. Von daher, aber ich denke mal, Apple wäre es ganz recht, wenn sie sich von den Funktürmen, also nicht von den Mobilfunkanbietern. Wie gesagt, wie die Versorgung aussieht, ist eine andere. Aber dass man wirklich sagen kann, man ist überall einfach verbunden und dieses Problem der Funklöcher oder so gibt's nicht, ja. Das ist, denke ich mal, mit auch so ein Gedanke, den Apple hat, überall und jederzeit einfach auch ein Signal zu haben, ja.
Ja. Naja, und wenn ich mir jetzt anschaue, dass es schon wieder Diskussionen gibt über diese Abdeckung allein für diese Satellitennotfallkommunikation, dann sehe ich da schon wieder schwarz, weil gerade dieses Notfallkommunikation macht ja nur Sinn, wenn sie wirklich flächendeckend funktioniert und wenn wirklich alle Länder abgedeckt sind, sonst wird ja das ganze Prinzip ad absurdum geführt. Ergibt das ja keinen Sinn. Ne? Also da sehe ich schon wieder Probleme auf Apple zukommen oder generell auf diese Technologie zukommen. Ne?
Es ist natürlich eine Frage, und Starlink sagt das ja auch zurzeit, wir haben noch nicht alle Satelliten oben, um halt ein lückloses System anbieten zu können, beziehungsweise immer konstant die volle Bandbreite einfach zur Verfügung zu stellen. Es kann passieren, dass je nachdem, zu welcher Uhrzeit die Satelliten wo sich genau befinden, dass deine Übertragungsraten einbrechen können oder aber der Empfang vielleicht komplett wegbricht für kurze Zeit. Das ist halt eine Frage einfach mit, wie viele Satelliten hast du dann wirklich schon stationiert, wie wir sind im Umlauf, weil du brauchst natürlich eine gewisse Anzahl, um dann auch wirklich alles abdecken, nonstop halt komplett abdecken zu können. Und das ist halt das Problem, an dem halt auch unter anderem Starlink momentan noch arbeitet. Sie sind ja immer noch dabei, die ganzen Satelliten hochzubringen, beziehungsweise in den Orbit zu bringen. Und bis dahin muss man halt einfach, wie gesagt, damit leben. Ich weiß nicht, ob sie es offiziell noch als quasi Beta-Test verkaufen, aber du hast auf jeden Fall das mit in den Geschäftsbedingungen aktuell noch drinstehen. Ja.
Naja, gut, obwohl für diese Notfallkommunikation natürlich keine Bandbreite
da ist. Nee, das nicht. Muss, ne? Nein.
Uninteressant. Es geht da nur um die Abdeckung und dass, wie gesagt, genügend Partner gefunden werden, die sich daran beteiligen oder die dementsprechend diese Funktionen anbieten. Das ist das große Problem. Naja, okay. Anyway, wir werden sehen.
Ja, die Frage ist ja auch, wie weit ist es von Kunden dann auch wieder so ein Feature, wo sie sagen, sie wollen es unbedingt haben? Und wenn du einen Anbieter hättest, der irgendwo eine Kooperation mit einem Anbieter hat, der in dem Segment tätig ist, wie auch immer er heißt, ja, wäre das wieder so ein Feature, dass sie dann alle sagen, oh, ich wechsle zu dem Anbieter.
Also Notruf. Ich persönlich finde dieses Feature extrem attraktiv und sehe es auch als sehr wichtig an. Mhm. Also das ist aber immer eine persönliche Sache, ganz klar. Also ich bin da schon sehr begeistert von der ganzen Geschichte.
Ja, es ist aber immer die Frage, wo siehst du den Nutzen für dich halt?
Ja.
Wobei, das ist für mich keine Nutzenrechnung, sondern das Risiko ist... Oh, eben ist gerade ein Vogel durchs Katzennest im Balkon, Netz im Balkon geflogen. Mhm. Du lebst gefährlich, Freund. das ist halt immer die Frage, beziehungsweise nicht die Frage eigentlich Kosten Nutzen, sondern das Risiko ist einfach da. Und das, egal, ob es jetzt eine Chance ist wie im Lottogewinn, es kann ja was passieren. Ja. Und dann sollte man da auch auf der sicheren Seite sein.
Ja, so ist es. Gut. Und für mich die größte Frage, werden wir eine Hardware-Vorbereitung schon im iPhone 13 sehen oder wird es nicht stattfinden? Und wenn wir diese Hardware sehen, wird es überhaupt kommuniziert von Apple oder wird es überhaupt irgendwie eine Message zu geben? Oder werden wir es halt erst im späteren Verlauf sehen, wenn iFixit das Ganze auseinanderschraubt und sich den Chip genauer anschaut und das, was verbaut ist, genauer anschaut? Das ist dann die zweite Frage.
Weil wenn es nichts ist, was irgendwie zeitnah kommt.
Dann wird es nicht kommuniziert, meinst du?
Dann denke ich mal, werden sie darüber groß kein Wort verlieren. Und dann, wenn man sich das Innenleben dann genauer anguckt und sieht, oh, da ist, was hatten wir gesagt, ein 60er.
X60,
Qualcomm. Genau, 60er drin. Und das ist irgendwie eine Apple-Version, die unterstützt die und die Bänder beziehungsweise die und die Funktionen. Dann ist das, wie wir es auch schon angesprochen hatten, eventuell mit dem UKW-Radio im Antennenchip drin. Ja. Dann ist die Funktion vielleicht da, aber ob sie jemals genutzt wird, ist die andere Frage. Klar, aber wenn Apple dran arbeitet und da eventuell was abschlussbereit hat für nächstes Jahr, nicht zum neuen iPhone 14, sondern vielleicht Anfang des Jahres, keine Ahnung, ja, je nachdem, Mitte des Jahres, könnte man vielleicht was hören. Ja. Vorbereitet, läuft.
Ja.
Aber das ist ja jetzt auch nichts, was, denke ich mal, speziell wahrscheinlich genehmigt oder geprüft werden müsste von der FCC oder so. Von daher könnte das einfach ein Feature sein, wo sie dann im Februar sagen, hier Freunde, ab sofort. Mit iOS, keine Ahnung, 15.2 kommt das und das.
Ja. Gut. Wir bleiben dran. Schauen wir mal. Aber wo du gerade bei FCC warst, da ist ein schöner Übergang, zum nächsten Thema. Es gibt nämlich eine neue Zulassung von der FCC. Also das Produkt wurde geprüft und zugelassen. Und es geht um ein Produkt mit der Bezeichnung A2548. Und das ist ein MagSafe-Ladegerät oder wie es außerhalb unseres Landes heißt, MagSafe Charger. Und man geht davon aus, dass das ein weiterentwickelter MagSafe oder ein weiterentwickeltes MagSafe Ladegerät ist. Und wie weit jetzt die Features sind oder wie viel weiterentwickelt dieses Produkt ist, da setzen wir mal alle ein großes Fragezeichen dahinter. Es kann letztendlich nur eine ganz kleine Veränderung sein, es kann aber auch ganz viel sein und da gibt es eine Menge Gerüchte. Das erste Gerücht, was aufgetaucht ist, dass das Gerät ein Lightning-Port haben soll, das dementsprechend auch den Austausch des Kabels ermöglicht. Bedeutet, wenn das Kabel, was mitgeliefert ist, zu kurz ist, dann steckt man da ein längeres dran und dann hat man letztendlich mehr Freiheit. Im Moment ist es ja so, dass das Kabel am Gerät fest verbunden ist. Es gibt zwar auf dem Markt eine Menge Anbieter, die mittlerweile ein USB-C-Verlängerungskabel anbieten, weil auf der anderen Seite haben wir ja USB-C, aber nicht jedes Verlängerungskabel deckt das komplette Ladespektrum des MagSafe-Adapters ab. Da gibt es Probleme.
Nicht nur das, sondern wenn das Kabel kaputt geht, hast du im Prinzip das komplette Teil defekt.
Genau. Also das wäre ein Feature, was ich begrüßen würde, wenn sie dort einen Lightning-Port dran machen.
Ich würde mir eigentlich USB-C wünschen.
werden sie wahrscheinlich nicht machen. Dass da
ja, das ist wieder die andere Diskussion. Aber wenn ich mir es wünschen dürfte, würde ich sagen, ja, mach da einen USB-C-Port rein.
Wäre optimal, ja. Das sehe ich genauso.
Gerade weil wir ja durchaus auch iOS-Geräte haben mit USB-C. Ja,
ja, das ist richtig. Aber das iPhone wird wahrscheinlich noch sehr lange den Lightning-Port behalten. Da werden sie wohl noch lange dran festhalten. Mhm. Dann gab es brandneue Gerüchte, die dazu rausgekommen sind, die auch sehr interessant klingen. Das Gerät soll mehr Ladeleistung haben. Oder der MagSafe Charger 2 soll halt, wie gesagt, mehr Ladeleistung anbieten und dementsprechend auch eine höhere Ladegeschwindigkeit. Der zweite Punkt ist, und das Ding soll auch eine Datenübertragung ermöglichen. Das lässt natürlich darauf hindeuten, dass er dann irgendwann mal den Lightning-Port obsolet macht. Also das könnte denn der lange Plan sein. Anzumerken ist auch noch, dass laut der FCC das Gerät rückwärtskompatibel zum iPhone 12 ist. Also wenn dieser Charger 2 rauskommt, wird er wahrscheinlich auch das aktuelle Ladegerät ersetzen und eine Kompatibilität zu dem 12er und zu dem 13er, also zu dem kommenden iPhone haben. Ja, das sind so die aktuellen Gerüchte. Ja, schauen wir mal, was wirklich kommt oder ob es letztendlich nur eine ganz kleine Überarbeitung ist. Bleibt spannend. Mhm. Gut. Das nächste Thema ist auch nochmal ein MagSafe-Thema, was wahrscheinlich für uns in Deutschland weniger interessant ist, aber in Paris.
Ganz so uninteressant ist es nicht. Also, wenn man überlegt, Kreditkarten bzw. die EC-Karte oder Girocard haben ja auch noch Magnetstreifen.
Richtig, genau. Ja. Aber da ist das Thema wohl noch nicht so verbreitet aufgetreten wie jetzt in Paris. Es gibt nämlich für den ÖPNV in Paris durchaus Tickets, die noch mit Magnetstreifen angeboten werden. Also sie geben NFC-Tickets aus und auch dementsprechend, wenn man diese Option auswählt, auch Tickets mit Magnetstreifen. Und die sollte man nicht mit dem aktuellen iPhones zusammen aufbewahren, weil diese können das Ticket unbrauchbar machen. Und es könnte vielleicht auch die Touristen betreffen, weil die Tagestickets, das Tagesticket nennt sich da Paris Visit, das basiert dementsprechend auch auf Magnetstreifentechnologie. Und da sollte man iPhone und ÖPNV-Ticket strikt voneinander trennen, sofern das iPhone dementsprechend MagSafe unterstützt.
Gibt es nicht noch jede Menge Parkhaus- und Parkplatzsysteme, die mit diesen Magnetstreifen arbeiten?
Bin ich nicht so im Thema.
Ich bin gerade am Überlegen. Ich war schon lange in keinem Parkhaus mehr, aber ich bin der Meinung, da gibt es auch noch diese Print-Tickets, die du da bei der Einfahrt oder so kriegst, die mit Magnetstreifen arbeiten. Da bin ich jetzt aber etwas über. Wie gesagt, ich kann mich da nur dunkel dran erinnern. Ich bin schon so lange nicht mehr gewesen. Ich war zuletzt das erste Mal auf dem Parkplatz mit einem Kennzeichen, mit diesem Kennzeichenerkennungssystem.
Okay. Ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe es halt jetzt nur mit in die Sendung aufgenommen, weil
das auf jeden Fall.
Der Laden auf dem Blog oder auf der Webseite auch direkt darauf hinweist, wenn ihr ein iPhone habt, nehmt es bitte getrennt vom Ticket oder bewahrt es bitte getrennt vom Ticket auf.
Ja, also früher gab es ja auch hier so Warnungen, gerade wie gesagt mit den Kreditkarten, dass man die halt nicht unbedingt jetzt auf den Fernseher legen soll, als man noch die Röhren hatte oder so, ja. Beziehungsweise halt fern von Magneten halten soll. Das ist jetzt nichts ganz Neues, aber ich denke mal, es ging halt ein bisschen in Vergessenheit, die Problematik, die halt einfach entstehen kann, weil sich natürlich auch das Umfeld oder die Technik, die man nutzt, halt einfach verändert hat. Wo hat man heute noch einen Geldclip? Ja, zum Beispiel, der magnetisch ist, hat man ja heute eigentlich nicht mehr. Wo hat man heute noch einen Röhrenfernseher? Ja, wo die Kathode irgendwie halt was machen könnte. Ja. Mhm. Das gibt's ja alles nicht mehr. Ja. Mhm. Wenn ich denke, ich habe mal 5¼ Disketten in meinem jugendlichen Leichtsinn mal mit einem Magneten aus Versehen bearbeitet. Ja. Das machst du auch nur einmal.
Ja, das kannst du öfter machen, aber der Effekt wird sich nicht verändern.
Ja, genau.
Oder das Ergebnis wird sich nicht verbessern. Ne? Das ist richtig. Naja, gut, wie gesagt, ich denke, sie weisen halt deshalb darauf hin, weil es ja auch für die iPhones mit dieser MagSafe Funktion, ja, auch diese Wallets gibt. Und man ist natürlich dann in Gedanken versucht, einfach die Karte in das Wallet reinzustecken. Ich wäre wahrscheinlich auch derjenige, der sich da keine Gedanken drüber machen würde in der Situation und letztendlich im Ergebnis dann merke, oh, Karte ist entwertet, funktioniert nicht mehr.
Wobei gibt es gerade bei Kreditkarten Wallet Herstellern, was? Sondern bei den Betreibern, Herstellern oder bei den Systemen nicht die Bestrebung, jetzt irgendwie in den nächsten Jahren weg vom Magnetstreifen zu gehen?
Ich glaube, einige sind auch schon komplett weggegangen. Ich weiß es nicht ganz genau, ich bin da nicht im Thema. Ja. Obwohl mir gerade einfällt, wenn man das Original Apple MagSafe Wallet benutzt, soll das angeblich ja abgeschirmt sein. Das war ja auch ein Feature, was extra beworben wurde. Mhm. Also wenn man die Karte direkt in dem Apple Wallet aufbewahrt, sollte es theoretisch nicht passieren, dass die Karte entwertet wird. Das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen. Naja, okay. Das nur als kleine Information. Gut. Dann kommen wir zum Hauptthema der heutigen Sendung, würde ich sagen.
Oh, in okay, was Hauptthema. Haben wir da?
California Streaming.
Oh, ja, genau. Ja,
Apple hat jetzt angekündigt, was heißt jetzt?
Hattest du das, Mist, jetzt habe ich was gesagt. Hast du das mitgekriegt mit dem, mit der einstweiligen Verfügung, die gerade jemand versucht, in China zu erreichen gegen Apple?
In Bezug auf was?
Die Produktion von iPhones. Sie würden mit ihrer Nutzung von Siri oder mit ihrer Implementierung von Siri gegen ein Patent verstoßen. Und sie hatten anscheinend da schon mal irgendwie versucht, sich mit Apple da auf Zahlungen zu einigen, wo Apple gesagt hat, wir verstoßen gegen kein Patent und wir machen da gar nichts. Und jetzt haben sie, versuchen sie eine einstweilige Verfügung zu bekommen gegen die Produktion oder die eine Produktion und Vertrieb von den iPhones untersagt.
Ich muss zugeben, ich habe die Überschrift gelesen, aber ich habe den Artikel nicht komplett durchgelesen.
Das ist anscheinend ein Patent, wo Sie der Meinung sind, Siri würde dagegen verstoßen. Ja. Okay. Und nachdem Apple quasi gesagt hat, hier, nein, danke, ja, über das Gesprächsangebot von der Firma, versuchen Sie jetzt, wie gesagt, diese einstweilige Verfügung zu kriegen. Es wird auch gesagt, dass es wahrscheinlich keine Auswirkungen auf das iPhone 13 hätte, aber es halt für die nächste iPhone-Generation bei einem positiven Bescheid für diese Firma, was halt den Einspruch betrifft, dann schlecht aussehen könnte, beziehungsweise halt riesige Auswirkungen auf die Lieferkette von Apple hätte. Und die müssen das anscheinend gemacht haben, kurz bevor jetzt die Info kam über das Event von Apple.
Mhm, okay. Ja, ich habe da letzte Woche, das war irgendwie Anfang der Woche, habe ich das überschriftentechnisch verfolgt, aber ich habe nicht reingelesen in den Artikel. Ne. Ja. Na gut, anyway, lass uns
kommen wir wieder zurück
California zum, Streaming sprechen. Und da habe ich wieder festgestellt, dass es da so auch im Titel so ein bisschen Generationsprobleme gibt. Nicht Probleme, sondern Verständnisse. So die etwas älteren Journalisten haben natürlich sofort gemerkt, dass das ein Wortspiel ist auf den alten Song von den Mamas und Papas, California Dreaming. Und die jüngeren Journalisten, die konnten das gar nicht mehr zuordnen, was dieses Wortspiel überhaupt bedeuten soll, oder sie konnten das gar nicht mehr in einen gewissen Kontext setzen. Das war sehr interessant zu beobachten, wie verschiedene Altersgruppen über diesen Titel philosophieren oder berichten. Hast du das auch mitbekommen, diese Verwirrung?
Ich gehöre auch noch zu einer Altersgruppe, der das direkt was gesagt hat, ja. Von daher.
Mir sofort auch. Also es ist ein Ohrwurm, der Titel, und er wird ja heute immer noch im Radio, kommt drauf an, welchen Radiosender man hört, wird dann immer noch gespielt. Und er hat ja dann auch irgendwann Ende der 90er nochmal ein Comeback gehabt in einer Fernsehwerbung, und da wurde das jetzt nochmal ein bisschen aufgewärmt, das Ganze. Ich glaube, das war sogar in der C&A-Fernsehwerbung, aber bin ich jetzt nicht so tief im Thema, welches Modelabel das jetzt war oder welche Modekette. Vom Modelabel kann man da ja nicht reden. Modekette oder ja, Modediscounter, wie auch immer. Egal. Anyway, wir schweifen ab. Jedenfalls wird es dieses Event am 14.09. geben. Und da gab es ja eine Menge Spekulationen, was jetzt dieser Titel wirklich bedeutet oder was Apple hinter diesem Titel California Streaming versteckt. Und da hat auch Mark Gurman zwei Theorien aufgeworfen. Er meint, Das könnte ein Streaming-Event sein, was in mehreren Orten oder von mehreren Orten gestreamt wird oder zumindest an mehreren Orten in Kalifornien produziert worden ist und dass es da quasi im Präsentationsvideo einen Location-Wechsel gibt, könnte möglich sein. Oder dass es sogar so weit, dass Apple es im Moment so weit treibt, dass es ein Live-Event wird, was zwar ohne Publikum stattfindet, aber was live quasi in die Welt hinaus gestreamt wird. Das halte ich für sehr gewagt, oder diese These halte ich für sehr gewagt, weil wieso sollte Apple sich den Druck machen, das Ganze live zu streamen oder besser gesagt live zu veranstalten, wenn sie es ganz entspannt und kontrolliert im Vorfeld produzieren können?
Ich glaube, da wird auch wieder viel zu viel reininterpretiert. Apple ist in Kalifornien, die Geräte sind designed in Kalifornien. Ja. Sie haben einen Streamingdienst, also einmal Apple Music, dann Apple TV Plus, ja. Wahrscheinlich wird es da nochmal drum gehen, ja, Ted Lasso, eventuell auch nochmal, gerade was die neue Staffel betrifft, eventuell auch den, wie hieß denn der Film, den sie gerade mal eingekauft haben für Apple TV Plus, ja, keine Ahnung. Von daher, ich denke mal eher, das hat vielleicht was mit den Streaming-Plattformen oder Angeboten von Apple zu tun, als dass es wirklich um das Streamen der Veranstaltung geht. Wäre jetzt so mein Tipp. Ja.
Also, was ich mir natürlich vorstellen könnte, dass es verschiedene Locations gibt, wo was vorproduziert worden ist. Das könnte vielleicht der Fall sein, dass sie dann irgendwie vielleicht nochmal in Monterey vielleicht irgendwas aufgenommen haben, passend zum kommenden macOS-Betriebssystem wäre möglich. Solche Dinge, aber vielleicht interpretiert man wirklich sehr viel in dieses
Titel rein. Wenn man auch gerade mal guckt, die Rekorde, die sie die letzten Wochen immer mal gemeldet hatten mit hier diese Albumveröffentlichung, hat neue Streaming-Rekorde für den Stream am ersten Tag und sowas gemacht. Ich glaube, Drake, das neue Album, war jetzt auch gerade wieder so eine Meldung bei Apple. Wie gesagt, ich kann mir eigentlich eher vorstellen, dass es um sowas geht.
Ja, möglich, ja. Naja, man neigt ja immer sehr viel hinein zu interpretieren oder sehr viel versteckte Botschaften herauszufiltern oder für sich herauszufiltern. Und am Ende ist es dann viel subtiler, als man selbst denkt.
Ja, ich wüsste ja immer gerne mal, welche Witze beziehungsweise wie da gelacht wird hinter den Kulissen, ja. Bei Apple, über das, was sie jetzt hier im Vorfeld da alles an Glaskugel lesen.
Ja, ja möglich. Vielleicht machen sich auch selbst einen Scherz draus und machen absichtlich solche kryptischen Dinge und sagen, okay, mal gucken, was jetzt die ganzen Journalisten daraus interpretieren. Naja, gut. Wie gesagt, 14.09. und man geht ja davon aus, dass wir ein iPhone sehen werden und dass wir auch eine Apple Watch sehen werden und dass wir eventuell noch AirPods Pro, nicht Pro, um Gottes Willen, AirPods der dritten Generation sehen werden. Das sind so die drei Hardware-Produkte, die wohl gesetzt sind, auch wenn wir jetzt gehört haben, dass die iPads verknappt sind oder dass sie lange Lieferzeiten haben. Wenn man sich jetzt ein Standard-iPad bestellt, gehen die Lieferzeiten bis zum Oktober. Ich vermute mal nicht, dass es ein iPad oder dass wir ein iPad sehen werden auf dem Event. Ich vermute, das wird dann mit den kommenden MacBook Pros zusammen vorgestellt, dass sie dann die iPads und die MacBooks oder besser gesagt die Macs in ein Event packen und dass da was kommen wird. Also das wäre jetzt sehr verwunderlich, wenn wir jetzt auf dem Event ein iPad sehen werden. Meine Prognose. Ja, und dann gab es dann noch ein paar Last-Minute-Leaks zum iPhone 13. Wir gehen ja mal alle davon aus, dass es jetzt wirklich iPhone 13 heißen wird. Alle Gerüchte und alle Verpackungsfotos deuten darauf hin. Und da hat sich Max Weinbach zu geäußert zum Preis oder zum Thema der Preiserhöhung. Er sagt, es wird keine Preiserhöhung geben. Allerdings ist Max Weinbach auch jemand, der nicht so ein Top-Record hat oder Track-Record hat, was die Aussagen anbelangt. Er ist zwar statistisch gesehen in der oberen Region angesiedelt. Er ist ein bisschen über Digitimes oder schon weit über Digitimes, aber er hat jetzt nicht immer so die höchste Trefferquote. Er hat es aber begründet, dass die Verträge mit TSMC viel langfristiger sind als die Marktbegleiter oder als die Marktbegleiter ihre Verträge abgeschlossen haben. Und deswegen geht er davon aus, dass wir keine Preiserhöhung, zumindest kurzfristig oder bei dieser Produktreihe, sehen werden. Ja, das hoffen wir mal, dass es so sein wird.
Ja, da hatte ich auch einen sehr interessanten Artikel gerade gelesen, dass Apple bei TSMC als Kunde zu den Top-Bezahlern gehört, um sich da einfach auch Kapazitäten und Technologien einzukaufen. Wenn man mal guckt, wie früh sie halt mit den Nano oder mit den geringeren Nanometer-Prozessoren drin waren, beziehungsweise welche Mengen sie ja auch einkaufen bei TSMC, nutzen sie anscheinend die Macht nicht unbedingt aus, um die Preise zu drücken, sondern zahlen anscheinend recht ordentliche Preise dafür, um sich halt einfach da auch ja quasi das Wohlwollen auch zu kaufen.
Ja.
Ja, nicht nur, wie gesagt, die Chips zu kaufen, sondern halt auch da Priorität beziehungsweise halt Loyalität anscheinend einzukaufen. Preiserhöhungen, hatte ich gelesen, würden sich da irgendwo zwischen 3% und 5% bewegen im Vergleich zu anderen Firmen, die halt beliefert werden, wo es teilweise 20% bis 30% Aufschlag sind. Das würde natürlich auch dafür sprechen, dass nicht unbedingt so der Druck da wäre, jetzt aufgrund alleine dieses Chips die Preise zu erhöhen. Also es ist immer die Frage, wie sich die anderen Komponenten noch entwickeln. Aber wenn da Apple ja ähnliche Verträge hat, beziehungsweise ähnlich Strategien fährt wie mit TSMC in dem Bereich, dann werden die Erhöhungen, falls überhaupt welche kommen, nicht so tragisch ausfallen. Was ja dann auch wieder für diese oder wie dieses Gericht sprechen würde, dass es vielleicht keine Preiserhöhung gibt. Ich würde ja immer noch sagen, dass es wahrscheinlich schon ein bisschen was geben könnte, alleine schon aufgrund der Währung beziehungsweise der Inflationsbereinigung, die wir dann hätten, dass da die Preise vielleicht ein bisschen angepasst werden, aber dass wir vielleicht, ja, wenn wir Glück haben, nicht mit irgendwelchen größeren Steigerungen jetzt rechnen müssen. Ja,
ich könnte mir vorstellen, dass eventuell auch nur im Pro-Bereich eine leichte Preiserhöhung stattfindet und die normalen iPhone 13 Geräte einfach auf dem gleichen Preisniveau bleiben werden. Ja. Weil man geht ja auch davon aus, dass die Pro-Geräte 120 Hertz können werden, und die Standardgeräte sollen angeblich nicht 120 Hertz bekommen und dass dann halt auch diese Preiserhöhung in Anführungsstrichen so ein bisschen zu begründen ist. Naja, gut, ihr habt jetzt hier das bessere Display und bei dem anderen Standardgerät habt ihr noch die Standard-Bildwiederholfrequenz. Ja, gut. Aber es gab auch neue Gerüchte zum Thema Akkulaufzeit und da soll sich signifikant was tun. Das 13er Standardmodell soll bis zu 10% mehr können und auch das Standard Pro Modell, also das kleinere Pro Modell, soll eine längere Akkulaufzeit von bis zu 10% mehr haben. Das kann natürlich sehr viel sein, muss man dazu sagen, das ist immer relativ. Das kann natürlich sich von 1% bis 10% bewegen. Also es ist immer so eine relative Aussage. Aber viele Analysten und Leaker sind sich einig, dass Apple wahrscheinlich signifikant am Akku gedreht hat und da was gemacht hat. Noch besser soll es beim Pro Max Gerät sein. Da soll es bis zu 20% mehr Akkulaufzeit und letztendlich auch mehr Kapazität geben. Bei der zweiten Geschichte bin ich etwas skeptischer, weil die Aussage aus mehreren Kanälen heraus ergab sich nur auf eine Stundenanzahl, weil beim iPhone Mini redet man von einer Stunde mehr Akkulaufzeit. Da gab es keine genauen Angaben, was die Prozente angeht, sondern da haben sie gesagt, das Ding hat eine Stunde mehr Akkulaufzeit. Gut, das würde dem Gerät insgesamt auch sehr gut tun. Ja, das sind so die Gerüchte dazu und dann gibt's noch neue Farbbestätigungen. iPhone 13, also die Standardversion, da soll die Farbe Grün rausfallen aus dem Farbspektrum und Pink soll Grün ersetzen. Und bei dem iPhone 13 Pro Modellen soll das Pacific Blue rausfallen und es soll, wie gesagt, Bronze kommen. Bronze ist ja auch der Farbton, der schon seit ein paar Wochen immer wieder aufgewärmt wird. Bin ich gespannt. Gut. Das waren so die Last-Minute-Gerüchte dazu. Alles andere, was bisher besprochen worden ist, das hat sich halt immer noch festgehalten sozusagen, oder das soll weiterhin stattfinden. Das wollen wir jetzt nicht nochmal alles wiederholen, was Display und Kameratechnologie angeht. Das haben wir alles schon besprochen.
Eine Sache dazu, und zwar gibt es aktuell gerade, was heißt aktuell, es wird ja schon länger gerüchtet, muss man sozusagen. Das iPhone 14 soll ohne Notch kommen.
iPhone 14 steht auch noch bei uns in der Liste, da gehen wir später
und, noch. Und jetzt weiß ich nicht, soll ich mir das 13 überhaupt kaufen?
Ach, das ist doch drüber, ist völliger Quatsch. Es ist Kokolores. Ich muss nochmal runterscrollen im Dokument, da gibt es einen ganzen Themenblock.
Ja, nee, ich wollte es jetzt nur mal, weil wir gerade beim 13er sind. Ich wollte es mal kurz
eine mal reinhauen. Was reinhauen, ja. Nee. Es ist, der gute Mann, der das rausgehaut hat, der leidet unter Aufmerksamkeitsdefizite, glaube ich. Gut. Lass uns aber nochmal kurz über die AirPods der dritten Generation sprechen. Da gibt es nämlich auch ein paar neue zusammengefasste Gerüchte, oder besser gesagt, da geht man von aus, dass das Gerät so aussehen wird. Und es wurde alles so ein bisschen heruntergekocht, weil man hat ja sehr viel in den letzten Wochen reininterpretiert, was diese Dinge alles können werden. Aber jetzt letztendlich hat man sich auf sehr wenige neue oder sehr wenige neue Features geeinigt, und das sehe ich auch als realistisch an, weil man muss ja dann auch noch ein wenig mehr Differenzierungspunkte zu den Pro 2 haben, die dann irgendwann mal kommen werden, und da kann man jetzt nicht so viel Features in die Standard AirPods reinstecken, und deswegen bin ich auch der Meinung, dass diese Dinge, die hier jetzt stehen oder die genannt worden sind, auch als realistisch anzusehen sind. Der Startpreis oder der Verkaufspreis soll 199 € betragen. Die Dinger sollen ein neues Design haben, angelehnt an die aktuellen AirPods Pro, aber definitiv nicht mit einem Noise-Canceling-Feature und auch definitiv nicht das Ohrhörer-Design, sondern ein ähnliches Erscheinungsbild, aber keine In-Ears, sondern ganz normal, wie letztendlich auch die noch aktuellen AirPods der zweiten Generation. Ein H2-Chip soll drin sein, Spatial Audio soll drin sein, 20% mehr Akkulaufzeit. Allerdings bezieht sich das nur auf den Akku, der im Case verbaut ist. Also die Akkus, die in den Stöpseln verbaut sind, die haben nach wie vor die gleiche Akkukapazität. Nur das Case ermöglicht halt oder bekommt halt einen größeren Akku. Also da muss man auch auf die feinen Untertöne gucken. Und alle Cases sind jetzt wireless charging fähig. Also da gibt es jetzt keine Differenzierung mehr, sondern die Cases sollen alle durch die Bank wireless charging fähig sein. Und diesbezüglich bin ich auch sehr gespannt, ob die 13er iPhones auch das Reverse Charging unterstützen. Auch noch so ein Feature, was mir persönlich sehr gut gefallen würde. Jo. Ja, Apple Watch Series 7, Verkaufsstart soll wohl sehr eingeschränkt stattfinden, oder besser gesagt mit sehr eingeschränkten Stückzahlen stattfinden, und dass verschiedene Geräte oder verschiedene Modelle wohl längere Lieferzeiten haben können.
Ja, was ja dann auch wieder die Gerüchte bestätigen würde, dass es Probleme gibt bei der Produktion. Ja. Was einmal Komponentenverfügbarkeiten betrifft und dann auch anscheinend es irgendwo ein Designproblem gab bei dem Gerät und es ja dann erst verzögert zum Produktionsstart kam. Ja, wie immer, ja. Was dran ist an den Gerüchten, gute Frage, aber dass da eventuell es zu längeren Lieferzeiten bei dem einen oder anderen Modell kommen könnte, kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, gerade weil ja dann auch jetzt mit dem 7 wieder ein neues Gerät oder auch ein größeres Display wahrscheinlich kommen wird. Und von daher, da denke ich mal, die Nachfrage auch entsprechend hoch sein wird, ja.
Mhm. Nach dem neuen Gerät. Mark Gurman hat es nochmal etwas spezifiziert, und er hat die Probleme daraufhin zurückgeführt, dass das Display wohl die Probleme macht und dass das wohl der Knackpunkt ist bei der ganzen Geschichte und dass das wohl der ausschlaggebende Punkt ist für die Verknappung. Ja. Und das soll ja auch wohl auch eines der Komponenten sein, die sich, wie gesagt, am größten verändert haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat von 16% mehr Bildpunkte gesprochen. Und wie gesagt, diese Komponente ist wohl der Knackpunkt für die Verknappung. Jo. Es bleibt spannend. Mhm. Ja, und dann gab es heute noch ein Last-Minute-Gerücht dazu, dass man davon ausgeht, dass das Glas, was sie auf der Oberseite verbauen, wesentlich härter ist als die Gläser, die sie bisher in der Vergangenheit verbaut haben. Allerdings wurden da keine genauen Spezifikationen zu rausgelassen, was sie jetzt darunter verstehen oder was es jetzt für ein Glas sein wird. Und ich gehe auch nach wie vor davon aus, dass es weiterhin Differenzierungen geben wird. Saphirglas in den höheren Modellen, also die Modelle mit Edelstahl und Titan, falls es weiterhin Titan geben wird. Es wird ja auch gemunkelt, dass wieder auf Keramik in den Editionsmodellen gesetzt wird. Wäre schön, dass es dann wieder eine gewisse Dynamik der Materialien gibt. Ja, und ich gehe davon aus, dass es auch wieder dort eine Differenzierung gibt zwischen Standardglas und Saphirglas. Obwohl es mich persönlich freuen würde, wenn sie durchweg eine gleiche Glastechnologie einsetzen. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren.
Ja, aber in allen Modellen Saphir oder besser wäre halt schön, ja.
Mhm. Ja, und dann gab es noch ein sehr lustiges Thema, was mich ehrlich gesagt ein wenig zum Schmunzeln gebracht hat. Hast du das mitbekommen, dass Apple jetzt erstmals einen Apple TV-Film auf einem physischen Datenträger vertreiben möchte?
Ja.
Das wäre jetzt eigentlich nicht so verwunderlich, wenn Apple nicht eines der ersten Konzerne gewesen wäre, der Scheibe den Kampf angesagt. Sie haben ja der Scheibe den Kampf angesagt. Ich meine, sie haben schon sehr früh angefangen, optische Laufwerke aus den Geräten zu verbannen. Die ersten iMacs, ich glaube, der iMac war der erste Rechner, der damit angefangen hat. Nee, die MacBooks haben da vor mit angefangen. Aber das hat ja dann auch auf die Desktop-Geräte übergegriffen. Und sie haben immer wieder gesagt, letztendlich die Scheibe ist tot. Und jetzt fangen sie an, im Oktober den Film von Sofia Coppola, On the Rocks, ich glaube,
Bill Murray. Bitte hat, nicht, ich wollte gerade sagen, bitte nicht den Bill Murray unterschlagen.
Ja, Bill Murray ist einer der Hauptdarsteller und Sofia Coppola hat dementsprechend Regie geführt.
Genau, und die haben ja schon mal zusammengearbeitet an Lost in Translation, was, glaube ich, der Sofia Coppola für das Drehbuch einen Oscar gebracht hat und dem Bill Murray in einer Oscar-Nominierung. Ja. Mhm. Also das war eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit und ich habe den Trailer zu On the Rocks gesehen, der macht auf jeden Fall Lust auf mehr, vor allem auf mehr Bill Murray. Der macht sich ja auch sehr rar, ja, und sucht sich seine Projekte ja sehr gut aus, die er dann überhaupt noch macht jetzt. Von daher, eigentlich jeder Film ist im Prinzip ein Must-Watch, ja, der mit Bill Murray kommt. Zumindest mal für mich, ja.
Ja.
Deswegen freut es mich auch, wenn es auf DVD und Blu-ray kommt. Ich weiß auch nicht, inwieweit das wieder irgendwo, je nachdem, wo es hingehen soll, Award Season etc., ob das vielleicht sogar irgendwo ein Muss ist. Ja, früher war ja mindestens x Wochen in x Kino musste der gezeigt werden. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwelche DVD- und Blu-ray-Verkaufszahlen noch mit reinspielen. Das könnte eventuell auch nochmal so ein Grund sein. Da bin ich aber nicht im Thema drin. Aber klar, warum sollen sie es nicht machen? Der Markt ist nach wie vor da, auch wenn er rückläufig ist. Und es ist mal ein schönes Experiment, mal gucken, wie erfolgreich sie damit sind. Wie gesagt, es ist halt auch nochmal Coppola und Murray. Ja, das ist auch mal so eine Kombination nochmal, die war sehr, sehr erfolgreich in der Vergangenheit. Von daher haben sie sich, denke ich mal, da auch das Richtige rausgepickt, ja, mit dem sie machen wollen.
Ja, klar. Ich finde das ja auch nicht verwerflich, dass sie das machen.
Es ist halt, ja klar,
in erster Linie
das hat mich lustig, auch überrascht.
Weil sie gesagt haben, ja, die Scheibe ist tot. Aber es könnte durchaus damit zu tun haben, dass sie, wenn sie irgendwelche Nominierungen bekommen wollen dafür, dass das dementsprechend auch...
Ja, wäre noch so eine Idee. Wie gesagt, ich bin nicht drin, ja, weil sich da die letzten Jahre auch von Covid ein bisschen was geändert hat. Es könnte sein, dass das jetzt auch mit eine Rolle spielt. Bin ich mir aber, wie gesagt, definitiv nicht sicher. Aber wie gesagt, ist halt auch Coppola und Murray, die waren sehr erfolgreich mit Lost in Translation. Von daher, bei dieser Zusammenarbeit denke ich mal, bietet sich das als Projekt auch noch mal an, ja. Mhm. Weil da dürfte, ja, denke ich mal, so auf jeden Fall was gehen, ja. Mhm.
Ja, wie gesagt, der Vertrieb soll erstmal nur in den USA starten, und das soll Ende Oktober beginnen. Jo, wieso auch nicht? Ja. Gut, und jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsthema.
Nein, nicht Lieblingsthema. Wie gesagt, das ist halt jetzt auch nur so ein Ding, weil wir ja auch schon so lange eigentlich abwarten mit unserem Neukauf, was das iPhone betrifft. Und wenn ich mal überlege, eigentlich gibt es ja immer noch keinen Riesengrund, jetzt unbedingt abzugraden. Das Telefon funktioniert ja noch ohne Probleme. Ja?
Ich mache es auch ein wenig davon jetzt abhängig, wie sich das Gerät unter iOS 15 verhält, wie es flüssig, wie gut es funktioniert.
Dann wäre ich ja schon gerne direkt vorne mit dabei.
Ja, gut, ich habe das jetzt ein bisschen, ich relativiere das jetzt so ein bisschen, wenn das Ding unter iOS 15 super gut funktioniert und flüssig funktioniert und mir persönlich keine Einschränkungen oder Filmchen, dann, ja.
Nee, also wenn ich am Erstbestelltag mein Wunschtelefon kriege, wird das direkt bestellt.
Ja, ich glaube, das.
Wenn da natürlich dann auch schon wieder 6-8 Wochen Lieferzeit aufpoppen, ja, dann habe ich auch schon keinen Bock mehr. Aber wenn, wie gesagt, mein Gerät auch lieferbar ist, also sprich Speichergröße, die ich haben will, Farbe und auch Geräteausführung etc., wenn das wirklich noch zu bestellen ist für mich, zu dem Zeitpunkt werde ich es, denke ich mal, auch direkt am ersten Tag direkt zuschlagen. Ja.
Ja. Wir schauen mal. Ich mache es ein wenig vom Preis abhängig, wie das
ausschaut. Ja, ich habe jetzt so lange darauf gespart. Das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Aber im Prinzip ist es eigentlich unnötig, ja, weil du kriegst ja deine Updates noch. Das Gerät ist noch nutzbar. Die Kamera macht immer noch gute Bilder. Klar, die Technik zieht weiter. Ich hatte ja auch schon mit der Kameratechnik beim letzten iPhone gesagt, okay, das Kameravideo, das ist so ein Thema. Ja, da, okay, bis ich mich dann zu entschlossen hatte, habe ich gesagt, okay, das halbe Jahr kannst du auch noch mal warten. aber wie gesagt, wenn ich es jetzt direkt kriege am ersten Tag zur Bestellung und dann, also zur Veröffentlichung dann direkt, dann haue ich da die Bestellung raus.
Das Problem, was ich jetzt bei mir gesehen habe, ich habe ja jetzt auf das aktuellste iPad Pro abgedatet. Und da hat man jetzt mal wieder so ein bisschen Blut geleckt, was so die aktuelle Apple-Technologie angeht, und da ist man natürlich verführt, seinen kompletten Apple-Gerätepark jetzt wieder in die Neuzeit zu heben, und man hat so ein bisschen, ja, so wieder so die neue Einstiegsdroge, sage ich jetzt mal, ne? Das ist gefährlich.
Ja, mal gucken, was das iPhone da bei mir noch auslöst. Ja, wobei, ein Mac steht ja auch noch in den Startlöchern. Ja.
Eben. Es ist ja so viel, was auf der Liste steht.
Und ja, okay,
für mich persönlich wäre jetzt ein Mac wichtiger als ein iPhone. Also
es wird ja wahrscheinlich auf dem Mac Mini rauslaufen. Aber mit dem und einem iPhone bin ich, glaube ich, erstmal wieder bedient. Ja.
Ja, klar.
Weil es ist schon genug Geld, ja, was da rausgeht.
Das Geld ist halt leider schneller ausgegeben als verdient. Das ist halt so. Gut.
Ja, da sagst du was, ja.
Jedenfalls für mich ist es so.
Ja, da sagst du was. Mein Vertrag läuft ja auch im Januar aus, bin ich auch mal gespannt.
Ja, da musst du ein Pflaster drauf kleben, damit es nicht mehr ausläuft.
Hä?
Okay. Ja, wenn es ausläuft, dann muss man das Loch stopfen. Es war ein Witz, okay, ich weiß, der war nicht gut.
Ja, mein Gott, ich nerv ja schon die ganze Zeit wegen der Verlängerung, ja, und das soll ja auch laufen, aber das... Du weißt es natürlich erst, wenn du es schwarz auf weiß hast.
Ja, so ist es, genau.
Also gut, es sind schwierige Zeiten. Ja. Wer macht denn heute noch unbefristet? Ja,
ja, das ist richtig. Ja. Das ist wohl wahr. Wem sagst du das?
Gut, aber zurück zum iPhone 14.
Zum iPhone 14, ja, ihr habt richtig gehört, iPhone 14. Der Herr Prosser hat ganz groß und vollmundig angekündigt, das hat er ja schon vor dem Erscheinen seines aktuellen Videos gemacht, da wird was ganz Großes kommen, und das wird dem Tim Cook gar nicht gefallen. Ja, gut, ob es Tim Cook gefällt oder nicht, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Sicherlich wird es bei ihm keine Begeisterungsstürme ausgelöst haben. Er hat nämlich angeblich Bilder zugespielt bekommen vom kommenden, also vom übernächsten iPhone, das iPhone 14, und hat das Ganze in Renderings verpackt, angeblich deswegen, weil er seine Quelle schützen möchte. Hat er dann einen Bekannten beauftragt oder Designer, das Ganze in Renderings zu übertragen. Das ist ja so seine bekannte Masche, das hat er öfter schon gemacht und hat dazu ein Video veröffentlicht. Und je länger ich darüber nachdenke, je eher gehe ich davon aus, dass das keine Bilder sind, die er zugespielt bekommen hat, sondern dass er sich das nur aus relativ ableitbaren Fakten zusammengestellt hat und uns da so ein bisschen, erkläre ich gleich warum. Also was sehen wir in dem Video? Wir sehen in dem Video ein iPhone 14, ein angebliches iPhone 14, was noch stärker auf das iPhone 4 zurückgeht und noch stärker daran erinnert. Und das ist jetzt ja auch nicht verwunderlich. Apple hat ja in den letzten Jahren immer mehr so diese Retro-Schiene für sich entdeckt und auch die alten Designs wieder neu interpretiert. Also das, warum sollten sie das jetzt grundsätzlich verändern und warum sollten sie von dieser Design-Idee abweichen? Also von daher ist es nachvollziehbar. Wir sehen ein Punch-Hole und keine Notch mehr. Und das ist auch ein Punkt, der eigentlich sehr ableitbar ist, weil wenn man sich die ganzen Marktbegleiter aus dem Android-Bereich anschaut, haben sie schon seit Jahren mit Punch-Holes gearbeitet. Und das ist auch ableitbar, dass irgendwann Apple auf diesen Zug aufspringt und diese Technologie dementsprechend oder diese Darstellungsform dementsprechend wählen wird und mit einem Punch-Hole arbeiten wird. Zeitgleich ist dazu auch nochmal der Display-Experte Ross Young aufgesprungen und hat auch diese These des Punch-Holes unterstützt und hat nochmal Face-ID unter dem Display angeführt und dass dementsprechend das iPhone 14 auch Face-ID unter dem Display haben soll. Okay, auch ableitbar. Ja, das Gehäuse soll etwas dicker werden und dafür soll es keinen Kamerahügel mehr geben oder Kamerabump, möglich. Und weiterhin soll ein Lightning-Port verbaut werden, auch okay. Und Titan hat er noch als Material ganz groß angeführt. So. Und aufgrund der ganzen Situation, die wir in den vergangenen Monaten gesehen haben, also Titan ist vermehrt in Patentanträgen aufgetaucht bei Apple und immer wieder als Material genannt worden, gehe ich auch davon aus, dass er sich aus diesen ganzen Gerüchten quasi ein iPhone 14 zusammengebastelt hat und aus diesen wahrscheinlichen Leaks und aus der ganzen Gerüchtesituation dementsprechend dieses iPhone 14 zusammengestellt hat. Es sind alles ableitbare Dinge, die wir in der Vergangenheit verstärkt in der Gerüchteküche gesehen haben. Und es sind jetzt nichts Unwahrscheinliches und ich bezweifle, dass diese Bilder Ihnen wirklich zugespielt worden sind. Das sind nach meiner Meinung alles nur Wahrscheinlichkeiten, die er zu einem iPhone 14 zusammengedreht hat. Und ob das jetzt auch sich negativ auf die iPhone 13 Verkäufe auswirkt, das bezweifle ich. Weil wer ein Gerät braucht und ein Gerät haben will, der kauft sich das. Und ich gehe davon aus, dass die große Masse der Apple-Kunden gar nicht im Bilde ist und den Prosser gar nicht wahrgenommen hat und gar nicht weiß, was er da jetzt über das iPhone 14 erzählt. Das sind doch nur Tech-Journalisten, Apple-Freaks und Fanboys, die dieses Video gesehen hat. Die breite Masse weiß gar nicht, wer John Prosser ist. Das juckt die auch nicht. Also die breite Masse der Apple-Kunden. Also von daher.
Das nicht, aber wenn man überlegt, wir sind ja dran quasi an den ganzen Gerüchten, aber wir unterhalten uns ja auch mit anderen, ja, oder auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Von daher denke ich mal, wird so eine Info schon irgendwo die Runde machen, auch bei Leuten, die unbedingt jetzt nicht so den ganzen News folgen. Die Frage, die sich mir nur stellt, wenn ich technisch die Möglichkeit habe, Face ID unter das Display zu legen, wieso sollte es an der Kamera scheitern? Und muss ich da unbedingt ein Punch-Hole-Design haben für die Kamera? Das ist halt die Frage, die sich mir stellt.
Ja, gut, ich meine, Apple, ich meine, Punchhole ist jetzt ja auch nur ein Phänomen unserer Zeit, wenn man ins Android-Lager guckt und Apple würde dann halt nur auf diese Technologie aufspringen, weil ja, es schon jahrelang andere einsetzt.
Wie gesagt, wenn ich doch schon die Face-ID-Technik mit den ganzen Sensoren unter das Display kriege und die durch das Display hindurch funktionieren.
Ach so, du meinst, warum machen sie denn nicht die Kamera direkt auch unter das Display? So
die Technik haben wir ja schon, ja, und es gibt es wird ja dran gearbeitet und wer weiß, wie weit die Technik ist bis zum iPhone 14. Klar, musst du jetzt finalisieren und Komponenten etc. musst ja alles einkaufen, musst ja gucken, dass du das jetzt ans Laufen kriegst. Aber wieso sollte Apple das nicht hinkriegen, dann die Kamera auch unter das Display zu kriegen? Das ist halt die Frage, die sich mir stellt. Wenn man schon Face ID, was ja auch nicht so ohne ist, unter das Display bekommt.
Ja, klar. Also ich bin auch, und dieses Video ist auch sehr im typischen Prosser-Stil gestaltet. Ja, und auch der Hinweis, kauft euch jetzt kein iPhone 13 und ach, das ist alles so geschmacklos und die typische Prosser
Darstellungsform. Ja, deswegen, ich sag ja, kaufe ich mir jetzt noch ein 13.
Ja, es ist alles so Bildzeitungs-.
Wenn es danach geht, brauchst du ja nie was kaufen. Ja.
Eben, man sollte sich dann kaufen, wenn man es benötigt, wenn man es braucht. Und,
ja, außer es ist natürlich eine Woche vor Veröffentlichung okay. oder so. Ja.
Also wenn jetzt mein iPhone 10 kaputt gehen würde, dann würde ich mir jetzt auch keinen 12er bestellen, das ist klar. Ja. Aber mein Gott, was soll das? Ja, das dazu. Also von daher bin ich fest der Meinung, dass er sich dieses ganze Gerät nur aus aktuellen und alten Gerüchten zusammengestellt hat und daraufhin dieses Video erstellt hat. Das ist meine persönliche Meinung.
Und wenn wir mal ehrlich sind, mit im Moment so dünn wie das iPhone ja schon ist, und du machst dann hier keinen Kamerabump mehr, sondern nutzt den Raum für was anderes, warum nicht, ja? Mehr Akku wäre immer schön, ja.
Obwohl mich persönlich so ein Kamerabump eigentlich gar nicht stört, weil wenn man sowieso eine Hülle verwendet oder ein Case verwendet, wie auch immer, dann ist das ja auch uninteressant, weil dann ist dieser Kamerabump ausgeglichen und man hat ein gerades Gerät. Ich denke, das ist nur für Leute interessant, die das Gerät ohne alles benutzen. Da ist es natürlich schön, wenn man eine komplett gerade Rückseite hat, keine Frage, aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute eine Hülle verwenden. Ich würde gerne mal eine Statistik sehen, wie viele Leute das komplett nackt benutzen und wie viele Leute eine Hülle benutzen. Da würde ich gerne mal eine repräsentativ erhobene Statistik sehen.
Also ich glaube, es sind mehr, als man denkt.
Die es nackt benutzen, oder wie?
Oder nur eine Displayschutzfolie drauf haben.
Ja, was machst du mit der Rückseite? Das ist ja auch ein Knackpunkt bei den Geräten. Also wenn, müsste man ja beide Rückseiten mit einer Folie
Einmal könntest du das machen.
Ja, gibt es ja, klar.
Aber, mein Gott, die Rückseite, mein Gott, ja.
Na gut.
Ich denke mal, einigen wird es egal sein.
Bisschen pingelig, aber okay.
Und wie gesagt, ich denke, es sind doch mehr, als man denkt, dieses komplett ohne Hülle benutzen.
Na okay. Gut, kann ich nichts zu sagen. Also in meiner Bubble benutzen alle eigentlich eine Hülle. Da kenne ich niemanden, der keine Hülle benutzt. Aber das ist ja auch nicht repräsentativ. Das kann ich ja so nicht. Da kann ich ja nicht auf die Masse schließen. Gut. Ein letztes Thema, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Da haben sich doch eine Handvoll ehemaliger Apple-Designer zusammengetan und sind der Meinung, dass sie quasi jetzt die Revolution im Webcam-Markt anzetteln möchten. Hast du das mitbekommen?
Nee.
Okay.
Das ging an mir vorbei.
Ja.
Aber ich bin auch jetzt nicht in diesem ganzen Webcam-Thema.
Ja. Hm. Das hat mich jetzt noch ein bisschen. Ich habe halt den Bericht gesehen und habe mir halt die Webseite angeschaut und habe mir die Informationen rausgesucht. Und allein das Produktdesign hat mich halt verleitet, mich da etwas näher mit zu beschäftigen mit der Kamera, weil das Ding sehr stylisch ist und auch die Materialwahl sehr hochwertig aussieht. Ob das dann auch letztendlich real so ist, das kann ich nicht sagen, habe das Ding noch nicht in der Hand gehabt. Zumindest haben sich, hat sich eine Gruppe von ehemaligen Apple-Designern zusammengetan und haben ein Startup gegründet. Dieses Startup nennt sich Opal und die Webcam nennt sich Opal C1 und das ist quasi laut eigenen Aussagen die erste echte professionelle Webcam. Das ist die Aussage, die sie so vollmundig in ihrer Pressemitteilung gewählt haben. Und das soll alles, was es bisher am Markt gibt, in den Schatten stellen.
Und beim Design haben sie sich bei der iSight bedient?
Nee, glaube ich nicht. Vielleicht ein bisschen. Zumindest ist es eine 4K-Webcam. Das ist nichts Besonderes, das bieten viele an, das bietet Logitech an, das bieten so ziemlich alle Anbieter an. Aber letztendlich
sind die eigentlich wieder lieferbar? Die hatten doch auch mal eine Zeit lang so Lieferprobleme
gehabt. Im Profibereich haben sie immer noch Probleme.
Ah, okay.
Also in diesem höheren Preissegment gibt es da immer noch Probleme. Zumindest ist es eine 4K-Webcam und das Besondere daran ist, dass es die erste Webcam laut eigener Aussage ist, was ein On-Device-Image-Processing anbietet in dieser Qualität und in dieser Art und Weise. Es gibt da Ansätze von anderen Firmen, die das auch anbieten, das haben sie auch selbst geschrieben, aber sie revolutionieren dieses On-Device-Image-Processing. Und sie realisieren das mit einem VPU-Chip von Intel, also eine Video-Processing-Unit. Und dieser Chip ist halt von Intel speziell auf dieses On-Device Image Processing geeicht und sie haben diese ganze Kamera rund um diesen Chip gebaut, in Anführungsstrichen. Und dazu kommt noch ein eigens entwickelter KI-Chip, das nennt sich Opal Trillion und das ist eine eigene Entwicklung und da haben sie quasi die ganzen Erkenntnisse reingepackt, die sie quasi auch aus ihrer Arbeit bei Apple gezogen haben, diese ganzen Erkenntnisse und haben das quasi in diesen eigenen Chip gepackt. Und anzumerken ist auch, dass diese Kamera ausschließlich mit Mac OS funktioniert und optimiert ist für die Zusammenarbeit mit den eigenen eingebauten Mac OS-Diensten. Und ja gut, das liegt ja auch auf der Hand, dass diese Abstimmung natürlich perfekt stattfinden kann, wenn es natürlich eine Handvoll ehemaliger Apple-Mitarbeiter sind. Eingebaut ist auch ein Audiofilter, also der natürlich in den beiden Prozessoren drin steckt und das ist halt optimiert für das Homeoffice, dass Hintergrundgeräusche eliminiert werden, etc. pp., wenn das Telefon klingelt und so weiter und so fort. Soll halt mit diesem Audiofilter gewährleistet sein. Dafür haben sie eine Menge Mikrofone eingebaut, die halt auch für diese Noise Reduction oder diese Noise Hintergrund Geschichte oder neues Hintergrundreduktion geeignet sind und ich glaube, da sind 8 oder 10 Mikrofone eingebaut, die das Ganze realisieren und ein angeblich noch nie dagewesenes Videokonferenzsystem darstellt, darbietet, zeigt etc. Also sie haben marketingtechnisch extrem auf den Putz gehauen. Na gut, es wundert mich nicht. Es sind ehemalige Apple-Mitarbeiter, da liegt das in der DNA. Und das ganze Gehäuse ist aus Flugzeugaluminium gefertigt. Die Webcam also sieht extrem gut aus, jedenfalls was man bisher so gesehen hat. Macht schon einen sehr guten Eindruck. Günstig ist es nicht, liegt bei 300 US-Dollar. Wenn ich mir allerdings anschaue, was so die High-End Logitech-Webcams kosten, ist man gar nicht so weit davon entfernt. Also das ist durchaus im High-End-Bereich im Moment auch gang und gäbe, solche Preise. Und wenn ich mir diese ganzen versprochenen Features anschaue, dann weckt das schon zumindest Begehrlichkeiten, das Ding mal zu testen und sich mal näher anzuschauen. Es gibt allerdings einen kleinen Haken. Sie wecken erneut Begehrlichkeiten, indem sie nur mit einem Invite-System arbeiten. Also man kann das Ding jetzt nicht einfach so bestellen, sondern man braucht ein Invite und das bekommt man dann wiederum nur von Kunden, die derzeit diese Kamera im Einsatz haben. Und als Erstkunde kommt man rein, wenn man durch ein Losverfahren gezogen wird etc. Also sie wecken so ein wenig Begehrlichkeiten durch Verknappung. Okay, kann ich nachvollziehen. Begründen tun sie es, dass die Chips, die dort verbaut sind, nicht so verfügbar sind, wie sie es gerne hätten. ist nachvollziehbar. Wir sind ja tief in einer Chip-Krise und von daher kann das schon so sein, dass sie halt eben nicht so viele Chips ranbekommen, wie sie wirklich brauchen. Tja, das dazu.
Ich weine ja heute noch meine Eyesight ein bisschen hinterher.
Firewire.
Genau, ja, klar. Firewire, auch die Technik der Kamera an sich ist ja nicht mehr standesgemäß nicht mehr aktuell, auf jeden Fall die Technik. Aber es war trotzdem damals auch designtechnisch wirklich ein schönes Stück Technik, die ich dann mit Umstieg bei der Hardware dann doch leider auch veräußert habe. Ich hätte es behalten sollen damals.
Ja, ist preislich immer noch im Gebrauchtmarkt recht stabil, auch wenn sie im
Ja, das ist Einsatz halt ein Sammlerstück, ja.
Ist halt ein Sammlerstück, weil es auch designtechnisch sehr gut aussieht. Was mich persönlich wundert, dass Apple keine Webcams mehr baut. Es würde sich anbieten, weil das Profi-Display hat ja keine eingebaute Webcam. Sie haben ja oben nur diese magnetische Halterung, dass man halt von Logitech eine Webcam draufsetzen kann. Da gibt es ja exklusiv von Logitech ein Modell, was halt extra für das Pro-Display XDR gebaut wird. Wenn Opal clever ist, dann bieten sie sowas auch an, was halt optimiert ist, jedenfalls zur Positionierung und zur Befestigung für dieses Pro XDR-Display an.
Ja, das wäre was, ja.
Allein dieses Höchstmaß an Kompatibilität mit macOS und optimiert für macOS würde natürlich dieses Produkt dafür prädestinieren.
Ja.
Na gut. Tja, Thomas, ich würde sagen, aufgrund dessen, dass unser Dokument jetzt durchgearbeitet ist.
Wir haben so die Themen plus Bonus ein bisschen abgearbeitet, ja.
Ja, und wir sind halt, denke ich, ja kurz, ne, es ist nicht nur denke ich, wir sind kurz vor dem Event und in der nächsten Sendung werden wir definitiv mehr wissen, wie das neue iPhone aussehen wird.
Ja, und wann man es dann tatsächlich haben kann, ja.
Ja, ich denke, eine Woche später, nee, Freitag wird dann die Vorbestellung sein, vermute ich mal. Und dann daraufhin wird es eine Woche später ausgeliefert. Das ist meine Prognose.
Ja, wäre schön.
Ja. Ja. Und ich bin sehr gespannt, wie Sie den neuen Farbton interpretieren, wie dieses Bronze aussehen wird. Ja.
Ja, Bronze ist jetzt
für Bronze oder
nein,
ist das nicht dein Faktor?
Nein, okay. Das ist nicht mein Ding. Ne.
Du wirst dann Schwarz nehmen oder so.
Ja, mal gucken, was sie sonst noch an Farben haben für die Geräteversion, die mich dann letztendlich interessiert. Es kommt auch darauf an, wie so die einzelnen technischen Daten sind, wo die Unterschiede liegen bei der technischen Ausstattung. Das kommt dann ein bisschen drauf an, weil ich jetzt eigentlich nicht unbedingt so das Größte da. Also wirklich von den Ausmaßen her das Größte gerne hätte. Aber es ist halt die Frage, wie die technische Ausstattung ist. Ja. Wenn dann wirklich wieder irgendwelche Kamera- oder Video-Features nur in dem Großen zu bekommen sind, wo ich dann auch gerne hätte, wie gesagt, es kommt halt drauf an. Ja. Es kommt drauf an. Und wie dann, und ob dann durchweg durch alle dann auch die gleichen Farben zu haben sind. Aber mein Gott, ich hatte bis auf eine Ausnahme immer ein schwarzes. Von daher wird es wahrscheinlich auch das wieder werden, ja.
Ja, mein Gott, der Klassiker. Der Klassiker. Vielleicht, wenn das Bronze gut aussieht, vielleicht mache ich mal ein Experiment. Schauen wir mal, dass man dann auch wirklich sieht, dass ich das aktuellste iPhone habe.
Dann nimm das Pinke, genau.
Einmal mitspielen, einmal ganz da vorne sein. Ja.
Bronze ist best.
Ja, Pink gibt es ja nur im Standardbereich und wenn, wird es ja schon ein Pro-Modell. Ne? Also wenn ich mir jetzt das Neues kaufe, dann auch ein Pro-Modell.
Boah, wie gesagt, kommt auf die Technik drauf an.
Ja, klar. Ganz klar. Schauen wir mal.
Bald wissen wir mehr.
Ja, mein Gott. Da wird einiges auf uns zukommen, denke ich. Also der Tech, Der Tech-Herbst beginnt jetzt erst.
Ja, Gut.
Also, dann versuchen wir mal den nächsten Anlauf, die Sendung zu beenden.
Jo.
Letzte Woche war ich so im Verabschiedungsfieber, da habe ich mich doch gleich zweimal verabschiedet. Okay, also Thomas, ich würde sagen, wenn nichts dazwischen kommt, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau, bis dann.
Bis dann, ciao.
Ciao.